Also es wurde die Sonderkommission 3 der Gestapo gegründet, der drei Kommissionen unterstanden, die über die Sterilisierung der Rheinland-Bastarde entschieden. Das Ganze wurde geheim gehalten, also der ganze Briefverkehr wurde per Einschreiben abgewickelt. Es war überall der Stempel geheim auf den Dokumenten, auf den Umschlägen. Das heißt, die Ärzte, die sich daran beteiligten, die mussten sich der Illegalität dessen, was sie taten, bewusst sein. Also sie mussten sich dessen bewusst sein, dass selbst nach NS-Recht die Sterilisation der sogenannten Rheinland-Bastarde nicht legal war.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Luisa Hulsreu vom LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte über NS-Medizinverbrechen im Rheinland. Wir sprechen also über Zwangssterilisationen und gezielte Tötungen von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern, welche aufgrund der nationalsozialistischen Ideologie als nicht fortpflanzungswürdig oder lebenswert erachtet wurden. Frau Hulsreu berichtet über ihr Forschungsprojekt und über die ideologischen Hintergründe, organisatorischen Abläufe und die juristische und wissenschaftliche Aufarbeitung dieser verbrecherischen Taten der Jahre 1933 bis 1945. In den Shownotes findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, darunter eine ältere, allgemeinere Folge über Zwangssterilisation, Euthanasie und Ermordung von Menschen mit Behinderungen, sowie eine Folge über das Gräberfeld X und die anatomische Abteilung der Universität Tübingen während des Nationalsozialismus. Ich freue mich über eure Kommentare zum Podcast, über am besten 5 Sterne auf den einschlägigen Plattformen und eure Unterstützung auf PayPal und Steady. Frau Hulsreu ist neu dabei und schildert daher, wie gewohnt, erst einmal ihren Werdegang und ihren Weg zum Thema. Ich wünsche euch auch und gerade bei diesem schwierigen Thema viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem August 2024.
Ich bin Dr. Luisa Hulsreu. Ich habe in Stanford und Cambridge studiert und bei Chris Clark promoviert. Danach habe ich 2 Jahre lang ein Volontariat an der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora gemacht, weil ich weiter historisch arbeiten wollte, aber eben nicht an der Universität, sondern an die Öffentlichkeit gewandt. Und nach dem Volontariat hat sich die Chance ergeben, hier am LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte die Stelle als wissenschaftliche Referentin anzutreten und die Erarbeitung des digitalen Gedenkbuchs für die Todesopfer der NS-Medizinverbrechen aus der ehemaligen Rheinprovinz zu leiten. Das Projekt hat mich angesprochen, weil die Opfer der NS-Medizinverbrechen eben eine vergleichsweise untererforschte Opfergruppe sind. Und das Projekt eben gleichzeitig sehr an die Öffentlichkeit gewandt ist. Es wird digital verfügbar sein für jedermann im Portal Rheinische Geschichte und soll so individualisiertes Gedenken und Recherche erleichtern.
Jetzt habe ich in einer anderen Folge auch schon über Eugenik und NS-Medizin gesprochen. Dennoch wäre es hier wichtig, nochmal eine Begriffsklärung zu machen. Also, was ist Eugenik und wie hängt sie mit der NS-Ideologie zusammen?
Bei Eugenik geht es eben darum, dass man sozusagen den Genpool verbessern möchte. Also Eu ist griechisch für gut, Genik Erbgut. Und dieses Konzept wurde ab Ende des 19. Jahrhunderts ja popularisiert, viel diskutiert in Deutschland, vor allem seit dem Erscheinen der Bücher von Alfred Plötz und Wilhelm Schallmeier. Und noch populärer wurde dieses Konzept eben nach dem Ersten Weltkrieg, weil viele das Gefühl hatten, dass viele, ich sag mal, unter Anführungszeichen wertvolle junge Männer im Krieg gestorben waren und dass dann also disproportional viele wieder in Anführungszeichen minderwertige Menschen übrig geblieben sein. Also, dass man so ein Degenerationsproblem auszumachen meinte, das war relativ weit verbreitet, also nicht nur bei den Nationalsozialisten. Es gab sogar, wenn auch sehr vereinzelt, sozialistische Eugeniker. Und es war dann 1932 der Volkswohlfahrtsminister Heinrich Hirtshiefer von der Zentrumspartei, also der katholischen Partei, der den preußischen Landesgesundheitsrat bewegte, einen Gesetzesentwurf zu verfassen zur freiwilligen Sterilisation aus eugenischen Gründen. Damals war die preußische Regierung noch eine Koalition aus SPD und Zentrum. Und es ist auf diesem wohlgemerkt nie verabschiedeten Gesetzesentwurf das ein Jahr später erlassene Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses der NS-Regierung beruhte. Es gibt zwei Seiten der Medaille, was Eugenik angeht. Es gibt negative Eugenik und positive Eugenik. Positive Eugenik wäre das Fördern der Fortpflanzung erwünschter Menschen. Das war also, wenn wir uns jetzt Beispiele aus der NS-Zeit anschauen, zum Beispiel das Mutterkreuz oder Ehestandsdarlehen. Und negative Eugenik, das war also zum Beispiel Zwangssterilisation. Man muss also sagen, Eugenik war weit verbreitet, aber welche Art Eugenik man dann bevorzugte, also ob man vielleicht, wenn man Katholik oder Sozialdemokrat war, vielleicht eher Eheberatung oder so etwas sich vorstellte, oder ob man wie die Nationalsozialisten das Ganze dann wirklich radikalisierte und sich sehr, sehr, sehr auf diese negative Eugenik konzentrierte, also mit Zwangsmaßnahmen, das macht nochmal eben einen großen Unterschied.
Jetzt gehen wir mal in die nationalsozialistische Ideologie rein. Was galt damals als Erbkrankheit? Welche Erkrankungen, welche Krankheitsbilder oder einfach welche Zustände von Menschen und wie wurden diese Menschen in der NS-Ideologie angesehen?
Also, es galt vieles als Erbkrankheit, dessen Erblichkeit eigentlich noch gar nicht geklärt war oder wo sogar das Krankheitsbild noch gar nicht so klar umrissen war. Also laut Zwangssterilisationsgesetz sollten zum Beispiel Menschen sterilisiert werden, die Schizophrenie hatten. Aber wenn ich mir jetzt die Akten anschaue, dann wird einfach jeder als schizophren beschrieben, der irgendeine psychische Krankheit hatte. Also das war damals kein klar umrissenes Krankheitsbild. Ebenfalls sterilisiert werden sollten Menschen, die, wir würden das heute manisch-depressiv oder bipolar waren, nennen, Menschen mit Epilepsie, und auch die kann ja entweder erblich sein oder zum Beispiel durch einen Unfall verursacht, Blindheit oder Taubheit oder Chorea Huntington. Also es wurden Menschen sterilisiert, die zum Beispiel an sogenanntem chronischen Alkoholismus litten. Das würden wir vermutlich heute auch nicht als Erbkrankheit deklarieren. Wie wurden diese Menschen gesehen? Ja, sehr negativ ist die kurze Antwort. Also man nutzte sehr, sehr abwertende Sprache, sprach von lebensunwertem Leben oder nutzlosen Essern. Und das ist wieder eben eine Argumentation, oder das waren Begrifflichkeiten, die vor diesem Hintergrund des Ersten Weltkriegs, vor der Trauer, vor den ganzen Nachkriegsschwierigkeiten zogen. Also das Land hatte massive wirtschaftliche Probleme nach dem Ersten Weltkrieg. Wir kennen alle die Bilder der Hyperinflation zum Beispiel. Und dadurch fielen dann Argumente auf fruchtbaren Boden, die sagten, naja, im Ersten Weltkrieg sind unter Anführungszeichen die Besten gestorben. Jetzt sind all diese unter Anführungszeichen Minderwertigen übrig und wir müssen die auch noch durchfüttern. Also das war sozusagen das Bild, was man zu zeichnen versuchte. Ja, das Ganze beruhte auf einem Menschenbild, das den Menschen nur ökonomischen Wert Begriff, also auf den entsprechenden Fragebögen bei Zwangssterilisation und dann auch später bei der Euthanasie, dann wurde eben abgefragt, wie lange sind die Menschen in der Anstalt? Sind die arbeitsfähig? Also entweder kann man die nochmal in den normalen Arbeitsmarkt integrieren oder sind die zumindest in der Anstalt noch arbeitsfähig? Das war, also es war ein sehr, sehr auf den ökonomischen Wert verkürztes Menschenbild. Und es ist vielleicht auch interessant zu wissen, dass in den Patientenakten auch schon vor der NS-Zeit, wenn man die liest, Menschen oft sehr herabwürdigend beschrieben werden. Also es war nicht so, dass der Nationalsozialismus jetzt einen komplett neuen Blick auf Menschen mit Behinderung oder psychischen Krankheiten mit sich gebracht hätte, sondern der Blick auf diese Menschen war ohnehin sehr negativ. Und das erleichterte dann natürlich auch die Radikalisierung der Politik ihnen gegenüber durch die Nationalsozialisten. Also in diesen Patientenakten, und ich habe welche gelesen, die fangen teilweise im Jahr 1900 an, weil die Menschen sehr lange in Anstalten sind, da werden die Patienten und Patientinnen sehr herabwürdigend beschrieben. Also typische Beschreibungen, die ich mir notiert habe, sind zum Beispiel läppisch, klebrig oder stumpf. Und wie vorurteilsbeladen diese Bewertungen sind, das wird sehr deutlich, wenn man dann vereinzelt Einträge von empathischeren Pflegekräften findet. Denn dann werden Patienten und Patientinnen, die vorher als zum Beispiel klebrig beschrieben wurden, als anhänglich und liebesbedürftig beschrieben. Oder es wird geschildert, dass sie ihre Familie vermissen. Das sind also eigentlich alles durchaus nachvollziehbare oder ja gar liebenswerte Gefühle und Eigenschaften, die diese Patienten und Patientinnen an den Tag legen. Aber das wird eben nur sehr selten deutlich, weil dieser Blick auf die Menschen, auf diese Patienten schon sehr vorurteilsbeladen war, selbst bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen.
Die Idee, zumindest am Anfang, war also gewesen, Menschen, die man für nicht fortpflanzungswürdig hielt, aufgrund ihrer vermuteten genetischen Anlagen, die Fortpflanzung zu verweigern durch Zwangssterilisationen. Wie und wo wurde das im Rheinland durchgeführt?
Das wurde durchgeführt in, ich habe mal nachgezählt, 77 Krankenhäusern. Das waren die drei Unikliniken in Köln, Bonn und Düsseldorf. Und die anderen Kliniken waren etwa zur Hälfte staatliche Kliniken und zur Hälfte evangelische Krankenhäuser. Katholische Anstalten, wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, waren nicht auf dieser Liste der vom Innenministerium zur Durchführung der Zwangssterilisation der deklarierten Anstalten. Denn Katholiken standen der Eugenik tendenziell sehr skeptisch gegenüber. Das heißt aber nicht, dass vereinzelt katholische Ärzte nicht trotzdem sich beteiligt haben an den Zwangssterilisationen, die also in diesen staatlichen, vor allem Kliniken, stattfanden. Bekannt ist zum Beispiel, dass ein katholischer Arzt in der Provinzialheil- und Pflegeanstalt Bedburg-Hau 125 Menschen sterilisierte. Typischerweise war das bei Männern eben eine Vasektomie und bei Frauen wurden, wenn ich mich recht entsinne, die Eileiter durchtrennt. Es gab vereinzelt die Strahlenbehandlung, dazu waren aber nur einige sehr wenige Ärzte tatsächlich zugelassen. Interessant ist auch, dass die Zwangssterilisationen tatsächlich auch einige Todesopfer forderten, vor allem unter Frauen. Denn so ein Durchtrennen der Eileiter, das ist ein größerer chirurgischer Eingriff als eine Vasektomie bei Männern. Und deshalb gab es da eben in ganz Deutschland sind das, glaube ich, einige hundert Fälle, wo Frauen gestorben sind, einfach an den Folgen dieser doch recht schwerwiegenden chirurgischen Eingriffe.
Wie kam man denn ins Fadenkreuz solcher Maßnahmen? Also wie wurde das Regime aufmerksam, dass man eine erbkranke Person war und so diesem System ausgeliefert wurde?
Ja, man kam in das Fadenkreuz des Regimes, weil im Prinzip die Berufsgruppen, die im Gesundheitsamt arbeiteten, angehalten waren bzw. auch verpflichtet waren, verdächtige Personen anzuzeigen. Diese Anzeige an das Gesundheitsamt, das war der erste Schritt sozusagen in diesem Prozess. Danach wurde dann entschieden, ob tatsächlich ein Antrag auf Sterilisation gestellt werden würde. Also, dass man angezeigt würde, bedeutete noch nicht zwingend, dass dann auch ein Antrag auf Sterilisation gestellt wurde. Also, wenn diese Anzeigen offensichtlich fadenscheinig waren, dann kam das schon auch mal vor, dass eben nicht angezeigt wurde. Und dann gab es eben eine Prüfung des Falls vor einem Erbgesundheitsgericht. Und man hatte die Möglichkeit, dann gegen das Urteil des Erbgesundheitsgerichts Berufung einzulegen beim Erbgesundheitsobergericht. Und diese Gerichte orientierten sich also an der Gliederung der sozusagen den normalen Gerichte, waren da angegliedert. Genau. Wenn ein Antrag tatsächlich gestellt wurde auf Sterilisation, dann entschied das Erbgesundheitsgericht auch meistens auf Sterilisation. Also es war relativ selten, zumindest in den Fällen, die ich jetzt kenne, dass das eben nicht passierte, dass also jemand so offensichtlich nicht erbkrank war, dass nicht sterilisiert wurde. Denn sozusagen, es galt im Prinzip im Zweifel gegen den Angeklagten. Also im Zweifel nahm man an, dass die Person erbkrank war. Und auch die Erbgesundheitsobergerichte, die ja revidierten eher selten das Urteil oder sie ordneten tatsächlich die Sterilisation an für jemanden, der vom Erbgesundheitsgericht, also von der niedrigeren Instanz, ja sozusagen freigesprochen geworden war. Also Berufung einzulegen war auch gar nicht unbedingt immer im Interesse des Betroffenen, beziehungsweise eben wenn die Staatsanwaltschaft dann Berufung einlegte, konnte es durchaus passieren, dass das Erbgesundheitsobergericht dann nochmal eben ein negatives Urteil fällte und auf Sterilisation befand, wo das vorher gar nicht der Fall gewesen war.
Eine Besonderheit für das Rheinland war auch, dass sogenannte Rheinland-Bastarde in dieses Visier der NS-Medizin kamen. Können Sie kurz erklären, was diese sogenannten Rheinland-Bastarde waren und wie mit ihnen umgegangen wurde?
Genau, also Rheinland-Bastarde, das waren die Kinder von deutschen Frauen und nicht weißen, meist französischen Besatzungssoldaten nach dem Ersten Weltkrieg. Genau, und es gab ein Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Es gab diese Gerichte und Erbgesundheitsobergerichte. Und gerade wegen dieser Scheinlegalität fand eigentlich die Sterilisierung Akzeptanz unter der Bevölkerung. Aber selbst nach den Standards der Nationalsozialisten war die Sterilisierung von nicht weißen Menschen illegal. Das war also kein Grund, der im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses angeführt worden war für die Sterilisation. Aber man hielt sich auch nicht an die eigenen Gesetze und beschloss, die Rheinland-Bastarde stattdessen im Geheimen zu sterilisieren. Also es wurde die Sonderkommission 3 der Gestapo gegründet, der drei Kommissionen unterstanden, die über die Sterilisierung der Rheinland-Bastarde entschieden. Das Ganze wurde geheim gehalten, also der ganze Briefverkehr wurde per Einschreiben abgewickelt. Es war überall der Stempel geheim auf den Dokumenten, auf den Umschlägen. Das heißt, die Ärzte, die sich daran beteiligten, die mussten sich der Illegalität dessen, was sie taten, bewusst sein. Also sie mussten sich dessen bewusst sein, dass selbst nach NS-Recht die Sterilisation der sogenannten Rheinland-Bastarde nicht legal war. Genau, und der Historiker Rainer Pommerin, der hat tatsächlich schon 1979 einen Fall sehr exakt dokumentiert, den Fall einer 15-Jährigen aus Koblenz, die von Professor Dr. Harald Siebke, dem damaligen Direktor der Bonner Universitätsfrauenklinik, 1937 sterilisiert wurde, ohne dass irgendeine Krankheit vorlag.
Jetzt ging es bis hierhin ja in Anführungszeichen nur um das Verhindern von Nachwuchs bei Erbkranken. Das wird sich ja im Laufe der NS-Zeit radikalisieren, wenn man zur Euthanasie übergeht, also auch der gezielten Tötung sogenannter Erbkranker. Wie fand diese Radikalisierung statt? Aus welchen Gründen entschied man sich nicht nur auf den Nachwuchs, sondern auch auf die bereits Lebenden abzuzielen?
Ja, ich denke nicht, dass irgendwie diese Frage sozusagen endgültig beantworten kann. Was man aber sagen kann, ist eben, dass sich der Umgang mit Menschen mit vermeintlichen Erbkrankheiten, genau wie der Umgang auch mit der jüdischen Bevölkerung, mit dem Ausbruch des Weltkrieges radikalisierte. Die Planung für die aktive Tötung und eben nicht mehr nur unter Anführungszeichen Sterilisation von Menschen mit Erbkrankheiten, die beginnt so im Sommer 1939. Die Euthanasie, die blieb auch im NS-Staat offiziell illegal. Es gab nur einen geheimen Ermächtigungsbrief von Hitler an seinen Leibarzt Karl Brandt und an den NSDAP-Reichsleiter Philipp Buhle. Die Ärzte wollten tatsächlich gerne ein Euthanasiegesetz, eben um sich rechtlich abzusichern, weil sie sich bewusst waren, dass sie hier also Menschen töteten. Aber das hätte eben eine Öffentlichmachung des Mordprogramms bedeutet. Wenn Ärzte und andere ja Funktionäre nachfragten, dann wurde ihnen eben nur dieser Ermächtigungsbrief Hitlers gezeigt. Wir wissen zum Beispiel, dass dieser dem Justizminister Franz Gürtner vorgelegt wurde. Und das sagt ja auch einiges über das Rechtsverständnis der Nationalsozialisten, dass also Hitlers Wort ja vielen eben als Gesetz galt. Man sieht also aber schon, dass es eine gewisse, ich sag mal, Nervosität gibt bei diesem Thema Euthanasie. Im Gegensatz eben zur Sterilisation wickelt man sie nicht öffentlich ab. Und es gibt eben Historiker, die dann vermuten, dass der Zeitpunkt der Beginn der Tötung eben so gewählt war, dass ja der Krieg vielleicht auch etwas die Verschleierung erleichterte. Also man hatte im Krieg andere Probleme, als es dann wirklich 1940, 41 zu den Höhepunkten der Tötungen kam, hatte man andere Sorgen, fragte vielleicht als Angehörige oder Angehöriger nicht so viel nach. Es war einfacher, die Menschen zu verlegen, weil man sagen konnte, oh, es ist kriegswichtig, dass wir jetzt Anstalt XY räumen und als zum Beispiel Lazarett bereitstellen oder was auch immer. Warum die Euthanasie genau dann begann, das kann man, glaube ich, nicht mehr sozusagen abschließend ermitteln. Aber der Krieg barg eben Vorteile für die Nationalsozialisten. Die wussten, dass es vielleicht zu Unruhe in der Bevölkerung kommen konnte, wenn bekannt wurde, dass eben Menschen mit Erbkrankheiten umgebracht wurden. Und man nutzte so ein bisschen den Krieg als auch der Tarnung, als Ablenkung von diesem Mordprogramm.
Dieses Mordprogramm, welches Ausmaß hatte es im Rheinland?
Im Rheinland, also jetzt rein numerisch, kann ich Ihnen bisher sagen, dass ich eine Tabelle habe mit Namen von 5.800 Menschen, die wahrscheinlich ermordet wurden. Man muss aber dazu sagen, ich mache dieses Projekt erst seit einem Jahr, also da werden sicherlich noch Namen dazukommen. Andere Namen werden tatsächlich wegfallen, weil ich bisher zum Beispiel viele Transportlisten aus dem LVR-eigenen Archiv durchforstet habe, manchmal aber Leute eben doch noch von Transporten zurückgenommen wurden, weil sie eben zum Beispiel Veteranen des Ersten Weltkriegs waren. Diesen Fall hatte ich vorletzte Woche. Aber welches Ausmaß das Mordprogramm in der Region hatte, das ist eben auch eine Frage, die noch nicht abschließend geklärt ist und die das Gedenkbuch hoffentlich helfen kann zu beantworten. Denn eben zu der ganzen Region hat eigentlich noch niemand geforscht, also über dieses Mordprogramm.
Es gab ja zwei Aspekte dieser Euthanasie. Einerseits die Erwachsenen-Euthanasie im Zusammenhang mit der Aktion T4, aber auch die Kinder-Euthanasie. Von diesen Toten, die Sie bis jetzt recherchieren konnten, waren das eher Kinder, waren das eher Erwachsene oder verteilt sich das?
Also ich habe bisher in meiner Tabelle fast nur Erwachsene. Das liegt aber daran, welche Archivbestände ich schon durchgearbeitet habe. Wir wissen, dass in der einzigen Mordanstalt, die sich im Rheinland befand, der Kinderfachabteilung Waldnil, dass dort ja die gezielte Herbeiführung des Todes von mindestens 99 Kindern belegbar ist. Es sind natürlich auch einige, vor allem Jugendliche, auch im Rahmen der Aktion T4 ermordet wurden. Die finden sich dann zum Teil eben auch schon in meiner Liste. Aber rein numerisch ist die Kindereuthanasie tatsächlich das deutlich kleinere Mordprogramm.
Sie haben jetzt eben schon hingewiesen darauf, dass es im Umgang mit den sogenannten Erbkranken ja unterschiedliche Herangehensweisen, Sichtweisen gab. Das war dieses Unterschied zwischen jemand ist klebrig oder jemand ist anhänglich. Können wir auch teilweise aus Ego-Dokumenten nachvollziehen, wie diese Menschen ihre Arbeit und auch ihre Taten an den Erbkranken selber gesehen und eingeordnet haben, einerseits während der NS-Zeit, andererseits vielleicht im Rückblick, in der Reflexion nach dem Kriegsende?
Also bevor ich antworte, muss ich sagen, mein Forschungsprojekt ist eines, das sich auf die Opferforschung konzentriert. Ich habe also jetzt nicht gezielt nach Ego-Dokumenten der Täter gesucht. Ich kann daher nur sagen, dass eben nach dem Krieg Prozesse geführt wurden gegen einige der Täter, bei weitem nicht gegen alle. Und dass ich spontan jetzt an keinen Prozess denken kann, in dem ein Täter gesagt hätte, dass er seine Taten an den Menschen mit Behinderung bereut. Also im Gegenteil, versuchen einige noch bei den Prozessen eben ihre Sichtweise auf diese Menschen ja zu verteidigen, legen die eben ausführlich dar. Es gab einen Euthanasiearzt in Bayern, der tatsächlich noch, nachdem also die Amerikaner eigentlich schon eingerückt waren, weiter mordete, sozusagen auf Eigeninitiative, bis die Amerikaner dann auch wirklich tatsächlich in seiner Klinik sozusagen aufkreuzten. Und ich denke, es war derselbe Arzt, der eben noch zu NS-Zeiten Führungen durch seine Klinik anbot. Und da haben wir ja ein Ego-Dokument eines Teilnehmers einer dieser Führungen. Der war also dort sozusagen auf einer verpflichtenden Fortbildung für seinen Beruf. Und der erzählt eben sehr angewidert davon, dass dieser Arzt ihn eben die ja verhungernden Kinder gezeigt hätte, eben auf sehr herabwürdigende Weise ihre Krankheitsbilder beschrieben hätte, ja stolz präsentiert hätte, wie viel ja Geld und so weiter man in seiner Klinik einsparen würde durch diese Behandlung und so weiter. Also da wurde kein großartiger Hehl daraus gemacht, dass diese Anstalt eben eine Anstalt der sogenannten dezentralen Euthanasie war, im Rahmen derer also in eigentlich normalen Anstalten die Patienten und Patientinnen durch Überdosen von Medikamenten oder gezieltem Verhungern lassen eben ums Leben gebracht wurden.
Wie sah es denn aus mit Gegenwehr, mit Widerstand gegen diese Taten im Rheinland? Einerseits durch die Betroffenen selber, andererseits durch deren Angehörigen oder auch übergreifende Akteure wie etwa den Kirchen?
Ja, Widerstand von den Betroffenen selber war natürlich nur in sehr beschränktem Umfang möglich. Also wir wissen schon, dass ja Deportationen in die Mordanstalten der Aktion T4 nicht immer ruhig verliefen, also dass Leute schon ja versuchten, sich zu wehren, schrien, versuchten wegzulaufen. Wir wissen generell, und das betrifft auch tatsächlich die Zeit vor dem Beginn des Mordprogramms und sogar die Zeit vor dem Nationalsozialismus, dass es relativ häufig war, dass Patienten und Patientinnen versuchten, aus Kliniken zu fliehen. Ich war tatsächlich erstaunt, wie oft mir das in Patientenakten begegnet. Das klappt natürlich, also bisher habe ich keinen Fall gefunden, wo jemand sozusagen längerfristig aus der Klinik entflohen ist. Das sind also Menschen, die ja kein Geld bei sich haben, die entweder körperlich oder psychisch irgendwie eingeschränkt sind. Die kommen meist nicht sehr viel weiter als in den Nachbarort und werden dann eben aufgegriffen und wieder in die Klinik zurückgebracht. Aber die artikulieren teilweise schon dann in den Befragungen danach, die man in den Patientenakten sieht, dass sie eben die Zustände in diesen Kliniken, die ja auch vor dem Nationalsozialismus nicht besonders gut waren immer, also die artikulieren eben schon, dass sie aus Unzufriedenheit mit diesen Zuständen versucht haben, eben aus der Klinik zu fliehen. Genau, aktiven ja, Widerstand gegen die Euthanasieprogramme, den kennt man vor allem eben von der katholischen Kirche. Am berühmtesten ist da sicherlich die Predigt des Clemens Graf von Galen, dem Bischof von Münster, der also im Sommer 1941 predigt und in dieser Predigt mitteilt, eben dass kranke Menschen offensichtlich gezielt ermordet wurden und dann auch versucht, seine Gemeinde darauf hinzuweisen, welche Konsequenzen das dann hat, wenn man dieses Mordprogramm sozusagen weiterdenkt. Weil er sagt, naja, wenn wir einmal einräumen, dass, Zitat, Menschen das Recht haben, unproduktive Mitmenschen zu töten, Ende des Zitats, dann ist der Mord ja an allen unproduktiven Menschen freigegeben. Und das betrifft dann eben nicht nur Menschen mit Behinderung oder psychischer Krankheit, sondern auch Menschen, die zum Beispiel nach Arbeitsunfällen oder eben nach Kriegsdienst arbeitsunfähig sind oder eben auch an Menschen, die alt und altersschwach werden, denn die sind ja dann auch nicht mehr produktiv. Und man muss sagen, dass Clemens Graf von Gallen das wirklich genau erfasst, denn gerade in der dezentralen Euthanasie, wo also in sozusagen vermeintlich normalen Anstalten nach dem Ende der Aktion T4 weitergemordet wird, da fallen tatsächlich nicht wenige alte Menschen dem Morden zum Opfer. Und seine Predigt wurde auch vervielfältigt und in anderen Kirchen ja vorgetragen, beziehungsweise als Flugblatt verteilt. Kurze Zeit später endete offiziell die Aktion T4. Also offiziell hatte dann das Morden ein Ende. Ob das jetzt konkret an dieser Predigt liegt, ist nicht ganz klar. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass auch schon vorher zum Beispiel die Anstalt Grafeneck geschlossen wurde, weil es einfach in der Gegend zu bekannt wurde, dass das eine Mordanstalt war, weil man wollte gerade im Krieg nicht zu viel Unruhe haben und man öffnete dann eben stattdessen eine andere Anstalt. Also Clemens Graf von Gallen artikulierte eine Unruhe, die sich ja genereller breit zu machen begann und die dem Regime auch schon seit einigen Monaten ja Sorgen bereitete. Genau. Angehörige, ja, da sind die Reaktionen gemischt, muss man sagen. Es wurden bevorzugt diejenigen ermordet, die nicht mehr viel oder gar keinen Kontakt zu den Angehörigen hatten. Das heißt, man umschiffte sozusagen dieses Problem schon von Anfang an. Denn wenn die Menschen keinen Kontakt mehr, die Patienten keinen Kontakt mehr zu ihren Angehörigen hatten, dann würde ja vermutlich auch niemand nachfragen, wo diese Patientin oder dieser Patient eben abgeblieben war. Genau, die Angehörigen, die wurden auch bewusst in die Irre geleitet, also die Mordanstalten der Aktion T4, die tauschten Patientenakten untereinander aus, sodass dann Todesnachricht aus einer anderen Anstalt kam, als aus der, in der Patient oder die Patientin tatsächlich ermordet worden war, und auch das Sterbedatum wurde gefälscht. Und so sollte vermieden werden, dass Angehörigen auffiel, dass sich eben Todesfälle von Patienten und Patientinnen häuften. In den meisten Patientenakten, die ich bisher gelesen habe, fragt nach der Ermordung niemand nach, was mit dem Patient oder der Patientin passiert war. Man kann natürlich nicht wissen, warum. Hatten die Menschen Verdacht geschöpft und trauten sich nicht zu fragen, zu kritisieren? War es ihnen egal? Hatte der Patient oder die Patientin einfach keine Angehörigen mehr? Das kann ich eben in den allermeisten Fällen nicht wissen. Es gibt schon auch Patientenakten, in denen Briefe liegen, in denen Angehörige eben nachfragen, warum oder wohin der Patient oder die Patientin verlegt wurde. Meist sind diese Nachfragen nicht offensichtlich kritisch im Ton, oder es ist auch nicht offensichtlich, dass die Angehörigen Verdacht geschöpft haben. Der Ton, wenn er kritisch ist, ist es eben eher Kritik daran, ja, warum sagen Sie mir denn nicht, wenn mein Angehöriger verlegt wird? Also es ist eher eben sozusagen Kritik an dem, ich sag mal, unter Anführungszeichen Service dieser Klinik. Expliziter Protest oder eben Benennung des Mordes ist mir in Patientenakten bisher nicht begegnet. Ich weiß natürlich aus der Literatur, dass es Fälle gibt, wo das der Fall war. Und wir wissen aus der Literatur vor allem auch, dass im Kontext der Kindereuthanasie es durchaus Protest von Eltern gab. Aber mir ist das in Patientenakten bisher noch nicht begegnet. Also ich würde sagen, expliziter Protest von Angehörigen, der war eher selten, aus welchem Grund auch immer.
Gehen wir wieder zum Kriegsende. Wie lief denn im Rheinland die juristische Aufarbeitung dieser Taten ab?
Ja, nur sehr schleppend, wie überall sonst in Deutschland auch. Die Zwangssterilisation, die wurde eigentlich kaum bis gar nicht gerichtlich aufgearbeitet, denn die wurde als nicht typisches NS-Unrecht deklariert. Es hatte nämlich tatsächlich auch in demokratisch regierten Ländern, also in Skandinavien, in einigen Bundesstaaten der USA, ähnliche Gesetze gegeben zur Sterilisation von vermeintlich Erbkranken. Und deshalb sagte man nach 1945, dass man müsse Opfern der Zwangssterilisation also keine Entschädigungen zahlen oder ähnliches, denn es sei also im Gegensatz zu der Ermordung der Juden oder anderer NS-Verbrechen kein Verbrechen gewesen, das eben nur im nationalsozialistischen Deutschland begangen wurde, sondern Zwangssterilisation war eben ein Verfahren, das es auch anderswo gab. Bei der Euthanasie gab es schon Prozesse, aber wie bei anderen NS-Verbrechenskomplexen auch, waren die Prozesse und die ausgesprochenen Strafen in den ersten vielleicht 2-3 Jahren nach Kriegsende hart, und es wurden auch teilweise Todesstrafen ausgesprochen, also zum Beispiel gegen die Organisatoren der Aktion T4 und auch vollstreckt. Aber die allermeisten Täter, die nicht sozusagen in der allerersten Riege standen, da fanden die Prozesse erst ja teilweise Jahrzehnte nach Kriegsende statt. Die Strafen waren eher mild oder es wurde gar kein Urteil gefällt. Ein typisches Beispiel aus dem Rheinland zum Beispiel ist Georg Renno. Das war der erste Leiter der schon angesprochenen Kinderfachabteilung Wald-Niel. Dort starben unter seiner Leitung tatsächlich nur 2 Kinder, aber er hatte eine längere Karriere in den Euthanasie-Mordprogrammen, arbeitete nämlich schon seit 1933 in der Klinik in Leipzig-Dösen und entwickelte dort den Mord durch Luminal mit. Das war ein Medikament, das den Patienten und Patientinnen in eben stark erhöhter Dosis gegeben wurde, um sozusagen künstlich eine Lungenentzündung und dann den Tod herbeizuführen. Danach wurde er stellvertretender Leiter der Klinik in Hartheim, die also auch ein Mordzentrum der Aktion T4 wurde. Und er betätigte sich als T4-Gutachter, also entschied anhand von Fragebögen, welche Patienten und Patientinnen ermordet werden sollten. Nach dem offiziellen Ende der Aktion T4 im Sommer 1941 ging er dann eben nach Wald-Niel. Später musste er die Leitung der Anstalt abgeben, weil er selber an TB erkrankte. Aber nach seiner Genesung kehrte er nach Hartheim zurück, beteiligte sich dort in der sogenannten Aktion 14F13, also der Ermordung in ehemaligen T4-Anstalten von schwachen oder kranken KZ-Häftlingen. Ja, und nach dem Krieg lebte er dann bis 1961 erstmal unbehelligt. Kurze Zeit unter falschem Namen, aber dann tatsächlich auch unter dem eigenen. Einen Prozess gab es schließlich ab 1967, aber im Oktober 1973 stellte ihm die Uniklinik Mainz eine Bescheinigung über die Verhandlungsunfähigkeit aus und das Verfahren wurde dann 1975 eingestellt. Er starb aber erst 1997, also lebte danach eben noch ein langes, unbehelligtes Leben. Und das ist tatsächlich relativ typisch für den Umgang mit den Tätern, nicht nur im Rheinland, sondern auch anderswo.
Und wann hat man begonnen, öffentlich aufmerksamkeitswirksam an die Opfer zu erinnern?
Ja, das begann leider erst so wirklich in den 1980er Jahren. Das lag unter anderem daran, dass die Scham der Opfer nach 1945 weiter fortbestand und natürlich in der Gesellschaft weiterhin viele, viele Vorurteile über Menschen mit Behinderung und psychischer Krankheit vorherrschten. Man wollte also gar nicht zugeben, dass man sterilisiert worden war, dass man vielleicht Verwandte hatte, die die Opfer der Euthanasiemorde geworden waren. In den 80ern erschien dann Euthanasie im Dritten Reich, das Buch von Ernst Klee, das 1983 so ein bisschen der Startschuss war für die öffentliche Aufarbeitung dieser Morde in Deutschland. 1987 wurde der Bund der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten gegründet. Ab 1980 war es möglich, eine einmalige Entschädigung von 5.000 D-Mark zu bekommen. Und teilweise bestand auch noch die Möglichkeit, geringe Beihilfeleistungen, also regelmäßig zu erhalten. Genau, also man sieht, die 1980er sind so wirklich das Jahrzehnt, in dem diese Aufarbeitung beginnt. Man muss aber sagen, das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das wurde erst 2007 offiziell vom Bundestag geächtet und die Zwangssterilisierten gelten bis heute nicht als Verfolgte des Nationalsozialismus nach dem Bundesentschädigungsgesetz. Es gibt also noch einiges an Aufarbeitung nachzuholen und auch, ja, ich sag mal, ja, größere Gedenke, Erinnerungsprojekte, die gibt es vielfach erst, ja, seit 10 Jahren, also genau vor 10 Jahren, 2014, wurde die Gedenkstätte in der Tiergartenstraße 4 eröffnet, der Adresse in Berlin, in der die Mordprogramme geplant wurden. Das erste Gedenkbuch für Opfer der NS-Euthanasie, das veröffentlichte die Stadt Hamburg 2017. Das Gedenken im größerem, öffentlicherem Umfang an diese Opfergruppe des Nationalsozialismus, das ist tatsächlich eines, das sich gerade erst noch wirklich entwickelt und etabliert, auch wenn die Anfänge sozusagen in den 1980ern liegen.
Was sind offene Fragen und Desiderate? Was wollen Sie unbedingt noch wissen über Täter und Opfer der NS-Medizin im Rheinland?
Ja, die Forschungslage ist so, dass er eben nach den 1980ern noch ja vor allem zwei große Überblickswerke entstanden zum Thema NS-Euthanasie. Das sind die Bücher von Henry Friedlander, einem amerikanischen Historiker aus dem Jahr 1995, und dann das Buch von Götz Ali, einem deutschen Historiker aus dem Jahr 2014. Und seitdem hat man sich vor allem daran gemacht, regional kleinere Fallstudien zu erforschen. Also nur, es ist nicht mehr unbedingt einen großen Überblick irgendwie zu versuchen zu schreiben, sondern richtig mal in die Tiefe sozusagen zu bohren. Und dazu gehört auch unser Gedenkbuch. Was war denn das zahlenmäßige Ausmaß dieser Mordaktion im Rheinland? Und ich muss sagen, das wissen wir gar nicht. Also ich kann Ihnen sagen, wir haben bisher 5.800 Menschen in der Tabelle. Aber eine offizielle Zahl, die gibt es noch gar nicht. Wir sind also tatsächlich teilweise noch dabei, solche relativ grundlegenden Fragen zu klären. Und dazu kann hoffentlich eben unser Gedenkbuch auch beitragen. Also dadurch, dass man versucht, alle Opfer aus der ehemaligen Rheinprovinz erstmals zu erfassen, kann man hoffentlich eben solche Grundlagenforschung irgendwo auch treiben und mal festhalten, wie viele Menschen wurden eigentlich ermordet. Man kann vielleicht so auch Zusammenhänge besser sehen, die bisher nicht offensichtlich waren. Also welche Rolle spielen kirchliche Anstalten, auch katholische, in den Mordprogrammen, in der dezentralen Euthanasie? Genau, also das ist eben die Forschung, die zu der wir mit unserem Gedenkbuch noch beitragen wollen. Und auf der anderen Seite ist natürlich mit einem Gedenkbuch eben auch unser Ziel, ja, das Gedenken zu fördern, wie der Name schon sagt. Wir versuchen, mehr Daten zu erfassen über die Opfer als bislang üblich, beziehungsweise dann auch zu veröffentlichen als bislang üblich. Also zum Beispiel auch den Beruf oder den Familienstand der Opfer, um so ja die Opfer dreidimensionaler darstellen zu können. Und wenn uns das glückt und wir dabei auch noch ja gewisse grundlegende Fragen klären, dann bin ich sehr glücklich.